energiegeladen.
Herzlich willkommen bei der Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung des Energiebezirks Freistaats und des Zukunftsforums Windhags. Mein Name ist Bettina Hellein und ich werde euch heute durch die Sendung führen. Ich habe heute einen speziellen Sendungsgast, den Weltenwanderer Reinhold Richtsfeld. Er ist bei mir zu Gast, weil wir gemeinsam eine Veranstaltung, einen Vortrag zum Thema Das Herz des Abenteuers veranstalten in Freistadt im Salzhof am 28. Februar um 19.30 Uhr. Und wir möchten euch heute bereits Lust auf diese Veranstaltung machen und gemeinsam das Herz des Abenteuers aufspüren in unserer Sendung. Lieber Reinhold, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Nachmittag und ich freue mich auf eine schöne Sendung.
Ich freue mich auch auf die gemeinsame Sendung und auf die spannenden Erzählungen von deiner Reise. Aber vielleicht magst du als erstes erzählen, ein bisschen von dir, was dein Hintergrund ist, wie du zum Aufbruch zur Reise gekommen bist.
Genau, kurz vorweg bei dem Vortrag, du hast ihn schon erwähnt, das Herz des Abenteuers, da geht es um eine Wanderung, wo ich insgesamt 7000 Kilometer unterwegs war zu Fuß. Wie kommt man auf die Idee? Also die Vorgeschichte ist, ich habe in Graz studiert, lebe seit 15 Jahren dort, stamme aber ursprünglich aus dem Mühlviertel, aus Wachsenberg. Habe im Zuge vom Studium auf Reisen Sachen, Dinge gesehen in anderen Ländern, wo ich das Gefühl gekriegt habe, es gibt ernste Dinge auf der Welt, die man vielleicht bei uns nicht immer so sieht auf der Insel der Seligen, und habe dann begonnen, mich zu engagieren in Graz bei einem globalisierungskritischen Netzwerk und bei einem Umweltverein. Ja, und habe mich da mit den Weltproblemen ein bisschen beschäftigt. Gibt es ja gravierende Probleme. Nur habe ich dann mit der Zeit festgestellt, wenn man immer nur die großen Probleme sieht, aber keine Lösungen, so oder im Kleinen keine Lösungen machen kann, dann fühlt man sich ein bisschen hilflos. Und das hat mich nach unten gezogen. Ich habe dann eine Begegnung gehabt mit einem Wanderkollegen, mit Gregor Sieböck, der in der Zwischenzeit auch schon sehr viel unterwegs war. Und seine Botschaft war, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und ich habe dann in der Konsequenz auch angefangen, am eigenen Lebensstil zu arbeiten. Und dann irgendwann ist der radikale Schritt gekommen, einmal das ganze Leben in einen Rucksack zu packen und sich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein. Und das habe ich mit der Wanderung versucht.
Schön, das klingt nach vielen Erfahrungen und Weisheiten, die du uns auch im Zukunftsforum Windhag und für uns alle, die wir da vor Veränderungen, vor großen Veränderungen der Welt stehen, mitgeben kannst. Und ich freue mich, da mehr darüber zu erfahren. Ich denke, wir spielen jetzt einfach einmal unser erstes Lied.
Genau, ich habe ein paar Lieder mitgebracht. Das erste vom Into the Wild Soundtrack vom Alex Supertramp, auch eine große Inspiration. Ist ja bekannt aus Buch und Film Long Nights.
Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know I've got this than before. Long nights allow me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the
Das Herz des Abenteuers, 7000 Kilometer zu Fuß, so lautet dein Vortragstitel, Reinhold. Wohin haben dich deine Füße getragen und wo hast du dein Abenteuer gefunden?
Ja, das Abenteuer, das liegt eh, wenn man bei der Haustür rausgeht. Bei der Wanderung bin ich in Wien gestartet. Ich habe es vorher schon gesagt mit meinem Kollegen Gregor Sieberg. Wir haben gemeinsam eine Wanderung geplant, und zwar mit dem Thema Wegkreuzungen. Die Idee war, im Leben ist ja oft so, wenn man sehr auf ein Ziel fixiert ist, dann vergisst man die schönen Dinge am Wegesrand zu beachten. Und wir haben gesagt, wir legen das auf die Wanderung um und haben kein fixes Ziel, keine fixe Route, um offen zu bleiben für Inspiration am Weg. Außerdem ist es ja auch so, dass sich die Umstände oft schnell ändern können. Es ist dann ein großer Bogen durch Österreich herausgekommen, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Osttirol. Und in Osttirol haben wir dann schon unsere Wegkreuzung erreicht gehabt, der Gregor und ich. Unsere Wege haben sich wieder getrennt, weil wir gemerkt haben, wir brauchen unseren Freiraum einfach. Und dort war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall auch alleine weitergehen. Also ich habe das auch längerfristig schon im Kopf gehabt und hat ein bisschen eine Vorbereitungszeit gebraucht. Und habe dann den Jakobsweg entdeckt. Es gibt in Europa ein großes Netz. Auch in Österreich gibt es das Jakobswegsnetz und habe da einige Begegnungen gehabt in Tirol, die mir vom Geist sehr taugt haben. Und bin dann gleich in der Saison Schweiz durch bis Frankreich gegangen und nach der Winterpause dann von Frankreich wieder weiter nach Spanien. Dann war die Idee nach Osten, und ich wollte auf keine Fälle Flugzeuge benutzen. Die Idee, Entschuldigung, nicht nach Osten, nach Westen mit dem Segelboot zu reisen, mit dem Wind. Deswegen bin ich auf die Kanarischen Inseln nach Las Palmas und habe dort versucht, ein Boot zu finden Richtung Karibik. Die Überraschung war dann, es kommen mehr Leute auf die Idee. Also sie haben dort waren die Abenteurer aus ganz Europa sind da zusammengekommen im Herbst, um ein Segelboot zu suchen. Und ich habe dann auch festgestellt, ich bin furchtbar seekrank. Und dann ist mir irgendwie die Lust ein bisschen vergangen, da mit 3-4 Wochen auf eine Nussschale zu setzen. Außerdem habe ich die Kanaren als Wanderparadies auch für mich gefunden. Es sind wunderbare Inseln zum Gehen. Jede Insel hat einen eigenen Charakter. Ich habe dann 4 Inseln bewandert. Gran Canaria, Teneriffa, La Palma und Lanzarote, und war spektakulär. Ja, das hat dann 4 Monate gedauert, und dann hat mir eine französische Familie mitgenommen nach Marokko. Wenn schon den Kontinent wechseln, war dann die Idee, warum so weit, wenn ein unentdeckter Kontinent für mich jetzt so nahe liegt. Schlussendlich war ich dann irrsinnig froh, dass ich in Marokko war, weil es kulturell hochinteressant war, landschaftlich ebenso eine gute Mischung aus Bergen, Wüste, Grünlandschaften im Norden. Wunderbar eindrucksvolle Tour dann. Ja, und wie die Reisekasse leer war, habe ich mir wieder langsam auf den Heimweg gemacht, habe dann die Fähre genommen von Tanger nach Genua und bin dann von Genua, Italien, Schweiz, Vorarlberg, Bayern wieder rauf. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, gehe wirklich zu mir nach Hause, dort, wo ich aufgewachsen bin, ins Mühlviertel nach Wachsenberg.
Super. Ja, jetzt haben wir einen guten Überblick gekriegt über die gesamte Reise. Und ich denke, die Details und die Fotos, die können wir dann beim Vortrag am 28. Februar sehen.
Genau, ich hab mich schon von vielen guten Geschichten verabschieden müssen, weil das Material einfach zu viel ist. Aber ich habe da wirklich nur die besten Geschichten und Anekdoten und Menschen immer im Vortrag drinnen. Und es ist, glaube ich, wird sicher ganz ein netter Abend werden.
Ja, bei so einer Reise kommen einfach, denke ich, ganz viele Erfahrungen und Dinge unter, die einen bereichern für ein einfaches Leben. Und
keine Frage, ich habe das als Hauptthema das Herz des Abenteuers gewählt, weil zu Fuß keine eigene Qualität hat. Es passieren Dinge, man kommt an seine eigenen Grenzen, die bei anderen Reisen vielleicht weniger stark hervorkommen. Und um das geht es bei einem Vortrag dann, dass man da mit Herz und Seele gefordert ist bei so einer Reise.
Aber das Schöne, glaube ich, daran ist auch, dass man die Begegnungen mit Herz und Seele hat und dort ist mit seiner Seele auch, wo man gerade ist, weil man zu Fuß geht.
Genau, zu Fuß gehen ist eine gute Geschwindigkeit, um zu reisen, um Menschen zu treffen. Ich habe auch kein Telefon dabei, das mir jetzt aus dem Moment rausholen würde. Fast mit jedem und jeder, die ich treffe, entsteht ein kleines Gespräch automatisch. Man fragt, wo der Weg geht oder wie das Wetter wird. Das sind so die Minimalkonversationen. Meistens oder wirklich oft entstehen dann auch Einladungen. Ein Wanderer, komm auf einen Kaffee rein oder so. Und bis hin zu Übernachtungen und Geschenken und wirklich unglaublicher Gastfreundschaft, was dann ich da erlebt habe.
Wo hast du die größten Überraschungen der Gastfreundschaft erlebt?
Ja, also ich bin überall sehr gut aufgenommen worden. In Marokko ist das Niveau der Gastfreundschaft, in der arabischen Welt gibt es ja jahrtausende alte Tradition der Gastfreundschaft, dort ist das nochmal auf einem ganz eigenen Niveau, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Europa. Aber ich habe auch bei uns überall nette Begegnungen gehabt. Eins der schönsten Treffen war mit einem Bauern in der Schweiz, bei dem ich im Obstgarten übernachtet habe, zum Abendessen eingeladen worden bin, dann nur auf ein Frühstück mit lauter selbstgemachten Produkten und der dann beim Abschied zu mir sagt, danke. Und ich habe dann so, hä? Ich muss eigentlich danke sagen und das hat mir gezeigt, dass wie groß die Freude ist, die das Geben auslösen kann. Und der hat sich wirklich gefreut, dass er da mich einladen hat können und so ist das Ergeben und Nehmen von beiden Seiten.
Ja, und wie groß auch die Bereicherung eines Weltenwanderers sein kann mit neuen Perspektiven.
Ja, genau. Ich habe ein paar Geschichten von unterwegs, von Wanders auch dabei, die kann man dann zum Besten geben und es ist immer lustig.
Super. Und wie ist denn mit der Sprache gegangen?
Gut, ich habe meine Studienzeit genutzt, um Fremdsprachen zu lernen. Ich habe mehrere Auslandsaufenthalte gehabt, in Spanien und in Frankreich. Und in Westeuropa kommt man, sage ich mal, mit Englisch, Spanisch, Französisch wirklich super gut durch auf der Tour, wo ich war. Und das, muss ich sagen, es ist wirklich eine Bereicherung, weil es öffnet dann die Türen auch, wenn man mit wem reden kann.
Absolut. Und wie war das in Marokko?
Marokko hat ja aufgrund der Kolonialgeschichte starke Bande zu Frankreich. Mhm. Es wird sehr viel Französisch gesprochen. Nicht überall in den Bergen gibt es die Berber-Bevölkerung. Da war es manchmal wirklich dann Hand und Fuß, aber das gehört ja zu einer Abenteuerreise auch irgendwie dazu.
Das stimmt, ja. Ja, liebe Zuhörer, jetzt spielen wir wieder einen Song.
Genau. Ich habe jetzt ein Lied mitgebracht von einem Musikprojekt, das auch während der Wanderung entstanden ist. Das Projekt heißt Niederspannungsrock, im Sinne von, man braucht keinen Verstärker, um Rock'n'Roll zu spielen. Wir haben alle Instrumente akustisch gespielt. Und das Lied heißt Jakobsweg, ist eine Coverversion von einem Rockklassiker, vielleicht erkennt ihr es wieder, und handelt vom Jakobsweg.
Ich bin nieder. Fred. Du fragst, wieso bist du dort spazieren? Ich hab einen Traum und ich hab nichts zu verlieren. Du fragst, um was geht's bei dir überhaupt? Es geht ums Leben und das tun, was man tagt. Ich leb nieder. Ich leb nieder.
Ja, das war jetzt nicht das Stück Jakobsweg, sondern das war der Titeltrack vom Musikprojekt, ist auch von uns. Es geht in Anwandlung an den High Voltage Rock'n'Roll um das Gegenteil. Rock'n'Roll ohne elektrische Instrumente.
Ja, und jetzt wieder zurück zum Thema des Wanderns. Bei deinem Start der Wanderung, Reinhold, war ja die Route noch nicht fix, aber du hast einen Rucksack voll Fragen mitgenommen auf deine Wanderung. Und eine davon lautet: Wie können wir es schaffen, in einer Zeit rapider globaler Veränderungen verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen? Und was wenn wir alle einfacher leben? Welche Antworten hast du auf deiner Reise auf diese Frage gefunden?
Ja, eigentlich bin ich mit noch mehr Fragen nach Hause gekommen, wie ich vorher gehabt habe. Aber ich habe natürlich Antworten auch bekommen durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema. Eine der Fragen zu Beginn war einfach auch, es gibt ja praktisch Lösungen, Ansätze, Ideen schon seit vielen Jahren und es ist ja die Umweltproblematik jetzt nichts Neues. Das ist seit 30 Jahren bekannt, dass das konsum- und wachstumsorientierte System langsam an die Grenze stößt. Die Frage ist, warum passiert so wenig? Wie können wir das schaffen, irgendwie da ein neues Bewusstsein zu entwickeln, dass so ähnlich was passiert? Und ich habe eben die Zeit genutzt unterwegs, eben selbst einmal zu probieren, wie fühlt sich das an, wirklich so nur aus dem Rucksack zu leben und materiell abzuspecken. Ich habe keine Wohnung gehabt, kein Auto, kein Telefon, ganze Leben in den Rucksack gepackt und wollte im Selbstversuch herausfinden, mit wie viel Zeug oder mit wie viel Materiellen ich dann leben kann. Und dieser Versuch ist eigentlich sehr geglückt. Ich habe die intensivste und glücklichste Zeit da gehabt. Ich war insgesamt 1,5 Jahre unterwegs. Eine schöne Erfahrung. Es gibt natürlich auch Grenzen. Zum Beispiel ist es notwendig auf so einer Reise, dass man mit Offenheit umgeht, mit Ungewissheit. Ich weiß eigentlich nie, wo ich am nächsten Tag schlafe. Und da braucht man dann auch ein bisschen ein Vertrauen dazu, dass man sagt, okay, der heutige Tag war gut, der morgige wird auch wieder gut. Auf die Kanarischen Inseln war dann so eine Wegkreuzung, wo ich ursprünglich eben zuerst in die Karibik wollte und dann praktisch so diese Wegkreuzung da war, dass wieder ich eine neue Orientierung braucht habe. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt ein Übermaß an Ungewissheit, wenn man gar nicht mehr weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich habe dann das gemacht, glaube ich, was jeder machen würde, innehalten, Pause machen, reflektieren, was ist bisher passiert, wie könnte es jetzt weitergehen, neue Kraft, neue Energie mobilisieren und dann wieder neue Schritte setzen. Ja, das war der individuelle Teil am Selbstversuch. Mhm. Ich habe mich auch unterwegs viel mit Themen beschäftigt aus dem Umweltbereich, aus der Lebensqualitätsforschung, Glücksforschung zum Beispiel, die Literatur studiert und das auch immer wieder verarbeitet in Artikeln, die ich auf der Webseite publiziert habe oder in Magazinen. Ja, und das war so der Rahmen fürs Ganze.
Was hast du da herausgefunden, was das Lebensglück ausmacht?
Für mich persönlich durch viele, viele einsame Stunden, Tage, sage ich einmal, einfach, dass das Wichtigste im Leben die zwischenmenschlichen Beziehungen sind, zur Familie, zu Freunden. Man kann nichts mitnehmen, was materiell ist, wenn man stirbt sozusagen. Ich versuche auch seither wirklich den Umgang mit anderen Menschen wirklich offen und wirklich auf einer sehr menschlichen Basis zu machen, mehr noch, als ich mir das vorher traut habe, ist natürlich auch, braucht ein bisschen an Mut immer, das sich so zu trauen. Vertrauen war eins der großen Themen unterwegs, wenn man weg ist von schlechten Nachrichten, im Zelt einfach abgeschnitten vom Fernsehen, von Katastrophen, und gleichzeitig aber nur nette Leute trifft, dann ist ganz schnell so ein Grundvertrauen wieder entstanden, die Menschheit ist gut und man braucht jetzt nicht vor allem und jeden Angst haben ständig. Mhm. Und das sehe ich als einen der kleinen Bausteine für die Zukunft, dass man eben versucht, diesen Trend vom gesellschaftlichen Misstrauen sozusagen, den aufzuhalten und wieder aufeinander zugeht, also Kooperation und viele Menschen haben da eigentlich viel, viel ähnlichere Werte, als sie gemeinhin glauben.
Also das Herz der Menschheit wieder zurück zu erobern und zu öffnen, ist irgendwie so ganz zentral. Deine persönliche Erfahrung bei dir selbst die Erfahrung und hat es auch Erfahrungen im Außen gegeben, jetzt in der Beobachtung der verschiedenen Kulturen, was jetzt das Lebensglück ausmacht?
Hinsichtlich der Umweltproblematik ist ja so, es soll ja nicht irgendwie in eine Ökodiktatur oder in eine Tyrannei ausarten, sondern es ist ja wichtig, dass man Lebensqualität hat und glücklich ist. Und seit ich versuche, eben Dinge selbst anzupacken und mir es gut dabei geht, je besser das einem das selbst gelingt, desto eher färbt es dann, strahlt es aus auf andere. Und da merke ich mal hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, je mehr man selbst sie an der Nase nimmt, desto eher lassen sie andere Leute inspirieren, eigene Schritte zu setzen.
Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen?
Ich freue mich natürlich einerseits, wenn Leute so mir schreiben und sagen, ich habe eine deiner Geschichten gelesen und ich gehe jetzt selbst am Jakobsweg. Das freut mich immer irrsinnig, weil ich den Weg für einen guten Lehrmeister halte. Bezüglich umweltbewusstes Verhalten ist zum Beispiel so, ich bin in Graz in einer Wohngemeinschaft daheim. Da ist es einfach einmal ein gewisser Aushandlungsprozess, was für Dinge das man macht. Für umweltbewusste Menschen ist ja das keine Neuigkeit, dass man Ökostrom bezieht, dass man biologisch und fair konsumiert. Wenn man dann mit anderen Leuten zu tun hat, hat man da oft mehr Diskussionsaufwand oder so, dass man die auch von diesem Wert überzeugt. Und auch da sind Dinge gelungen. Wir haben die Fenster gedämmt, wir haben ein neues Thermostat gesetzt, wir haben unsere Energiekosten runtergebracht um ein Drittel. Wir haben auch in einer anderen Haus-WG kollektiv gekocht, was eine irrsinnige qualitative Bereicherung war bei der Ernährung. und haben gleichzeitig irrsinnig niedrige Kosten. Also Dinge, die man gemeinsam macht, einfach macht, das funktioniert.
Das Leben einfacher machen, sozusagen.
In gewisser Maße. Das war auch ein Motiv nur für die Wanderung, sich mal den ganzen Ballast abzuwerfen und einmal die Dinge loszuwerden, die man eigentlich nicht, die man mitträgt, aber eigentlich nicht mehr braucht. Mhm. Und vielleicht werden wir dann eh noch reden, eben von der Veränderung. Genau. Ist es einfach notwendig, Dinge auch loszulassen, damit man wieder für Neues offen ist.
Und wie viele Kilo sind da übrig geblieben in deinem Rucksack?
Ja, beim Aufbruch recht viele noch, aber nach dem dritten Mal heimschicken hat sich das dann so eingependelt zwischen 18 und 20 Kilo. Das ist, das muss jeder selbst rausfinden. Das ist für manche zu viel. Manche können vielleicht mit so wenigen Dingen schon nicht mehr leben. Ich habe Küche, Haus, Büro sozusagen mitgehabt in den 20 Kilo und vollkommen ausreichend.
Super. Ja, spannend. Na dann machen wir mal eine kurze Songpause,
ein Liedchen. Ja, ich habe ein Lied mitgebracht von einem spanischen Freund in Madrid, den habe ich da auf Reisen auch besucht. Ein wunderbarer Soul-Sänger an seiner aktuellen Stücke Looking.
Want you, want me, wanna play you. Got no hurry now that I've found a just smile. Oh, it's my smile. So come and show me that I won't tell you, honey. Gonna come through. Some wishes got to relieve this warm flame. No crazy flame. As long as I keep on my smile.
Thank you.
mir zu Gast im Studio bei der Sendung Energiegeladen ist der Weltenwanderer Reinhold Richtsfeld. Wir unterhalten uns über sein Abenteuer des Wanderns und machen schon etwas Lust auf die DIA-Veranstaltung am 28. Februar im Salzhof Freistadt um 19.30 Uhr und wir freuen uns, wenn ihr auch dort hinkommt.
Schaut vorbei, ich freue mich schon voll.
Ja, schön, ich freue mich auch total. Endlich Bilder zu den Worten und Geschichten zu haben. Reinhold, ich habe mir jetzt überlegt, eine Frage für dich. Du hast ja auf deinem Weg viele Menschen getroffen, die sich für ein verantwortungsvolles Leben entschieden haben, für ein Leben in Einklang mit der Natur und mit Mensch. Welche Erfahrungen hast du davon mitgenommen und welche, wie kann man sich vorstellen, dass diese Menschen leben?
Ja, zum einen muss ich einfach sagen, es gibt entgegen der landläufigen Meinung einfach schon sehr viele Leute, die experimentieren mit neuen Lebensstilen, die was ausprobieren, die sich was trauen, die in Selbstversorgung leben, die sich engagieren, eben bei sich selbst anfangen. Ich habe einige von diesen Leuten unterwegs besucht, einigen bin ich so reingelaufen, unter anderem ein Beispiel in Frankreich. Habe ich die Aktivisten von der Décroissance besucht. Das ist das französische Wort für Wachstumsrücknahme. Also es geht um Auswege aus dem wachstumsorientierten Wirtschaftssystem. Da gibt es ein Journal der Lebensfreude, heißt das, La Décroissance, die Zeitung, komplett ohne Werbung. Es geht um Themen einfaches Leben. Hat mich natürlich sofort angesprochen. Aber sie haben auch einen politischen Arm, haben eine Partei gegründet und sind da recht engagiert, auch diesen Ökopopulismus ein bisschen entgegenzutreten, dass man nur so tut, als wäre man grün, aber in Wirklichkeit nichts dahinter ist. Und auch bei den Leuten wieder, sie haben mich sofort spontan zu sich eingeladen zum Übernachten und setzen auch diese Ideen um. Sie haben kein Auto, sind öffentlich unterwegs und fangen bei sich selbst an. Ein anderes Beispiel vielleicht noch. Freunde in Italien, in Bergamo, sie haben Erfahrungen als Entwicklungshelfer in Afghanistan und haben sich dann eigentlich für ihr Leben entschieden, ein bisschen näher an den Existenzgrundlagen. Und die Isabella hat komplett ihre Erwerbsarbeit aufgegeben und hat stattdessen von der Gemeinde einen Acker übernommen und baut seither dort ihre Lebensmittel an und kennt sie irrsinnig gut aus bei der Lebensmittelaufbereitung, Einkochen, stellt eigenhändig Heilmittel her, Seifen, alles in Eigenbau. Und das war irrsinnig inspirierend zu sehen, auch das Feuer, das da brennt, dieser Geist. Und die Isabella hat zu mir gesagt, früher war ich zornig auf die Gesellschaft, dass so wenig passiert. Und irgendwann bin ich draufgekommen, der Zorn bringt mir nichts. Und seit ich selbst anfange, Dinge umzusetzen, strahlt es auf andere viel leichter ab. Und ich habe dann gleich da mitgeholfen am Acker beim Mais und gerade jäten. Und ich glaube, das sind die Dinge, die Leute, die einen Garten haben, wissen ja, dass die Hände manchmal in der Erde haben, ist ganz was Wichtiges.
Das stimmt, so kann man sich gut erden und am Boden bleiben, gell?
Ja, beim Wandern schlafe ich ja immer am Boden.
Das ist sicher auch gut. Wie kann man sich vorstellen, dass diese Menschen leben die sehr ländlich jetzt irgendwo alleine, abseits auf dem Hof oder auf dem Haus oder doch eher in urbanen Strukturen oder in dörflichen Strukturen eingebettet?
Gegeben tut es ja vieles in der Zwischenzeit. Oft sind schon Leute, die eher wieder in Richtung Land gehen, in Richtung Selbstversorgung bezüglich Lebensmitteln. Geht aber auch in der Stadt. Es entstehen ja momentan überall, auch bei uns in Österreich, Gemeinschaftsgärten, auch in den Städten und so weiter. Da kann man viel machen. Das Gemeinsame, was all diese Leute haben, ist, dass keine Gemeinsamkeiten oft gibt, dass es einfach vielfältige Wege gibt. Und da gibt es jetzt keinen Prototyp und es ist meistens auch kein Ausstieg, sondern es ist eigentlich ein Einstieg in ein näheres Leben zur Natur. Und da entstehen halt so Mischformen. Und ich bin inzwischen in meiner Aktivistentätigkeit, sage ich mal, auch schon so bescheiden geworden, dass ich nichts mehr fordere, was ich selbst nicht umsetzen kann. Und es gibt Menschen, die haben andere Prioritäten. Leute, die Familie haben zum Beispiel, da ist das ganz klar, da entstehen dann andere Motivationslagen.
Das ist klar, ja. Ja, wie schaut es mit den Menschen aus auf dem anderen Kontinent, in Afrika?
Ja, das war eine ganz, ganz eine spannende Erfahrung natürlich, da auf die Marokkaner und Marokkanerinnen zu treffen. Ich habe natürlich Schiss gehabt am Anfang, ein Land, das ich nicht kenne und ich nichts gewusst habe davon. Ich habe ein paar so schwarz-weiß topografische Militärkarten ausgedruckt im Internet, aber im Grunde nicht gewusst, kann man da überhaupt zu Fuß gehen. Und bin dann gestartet im Süden an der algerischen Grenze, da wo Richtung Süden praktisch dann wirklich nichts mehr ist, außer Sand. Mhm. Und bin losgezogen und wollte mir einfach von einem Tag zum nächsten handeln und habe mir aber irrsinnig schnell wohlgefühlt in kurzer Zeit. Am ersten Tag nach 10 Kilometern die erste Einladung zum Tee bei einem Touareg-Nomaden in einem Wüstencamp. Und so ist es weitergegangen. Einladungen jeden Tag. Ich habe dann gar nicht alle an, also du kannst nicht alle annehmen, weil sonst kommst du nicht mehr weiter. Und gleichzeitig eben zu sehen, die Leute haben im Grunde nichts oder vergleichsweise wenig. Mhm. Und das war eine ganz starke Erfahrung, diese Würde der Armut zu spüren, Einladungen zu bekommen von Leuten, wo man weiß, die haben wirklich nicht viel und trotzdem kommt ein Gast und für den wird alles ausgebreitet, was da ist. Interessanter Aspekt war auch die so eine ursprüngliche Form der Landwirtschaft zu sehen. Es gibt das einfache Leben in Marokko, aber auch mit den Schattenseiten, wie ich dann feststellen musste. Mhm. Also zum einen war es ein bisschen wie eine Zeitreise. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das im Müllviertel war vor 100, 150 Jahren, mit der Handarbeiten, mit Holzpflügen, mit der Sichelernten, Hirten, Kinder, die oft auf die Schafe und Ziegen aufpassen. Die Schattenseite, es gibt keine medizinische Versorgung zum Beispiel. Ich bin oft nach Medikamenten gefragt worden für ganz spezielle Dinge, die ich natürlich nicht in meinem kleinen Notfallpaket drinnen habe. Wenn was ist, schaut es nicht gut aus. Es ist ja so, dass dort in den Bergen sozusagen die Leute einfach zusammenarbeiten müssen, weil sonst bei einer schlechten Ernte mal nicht durchkommen. Und da entsteht dann auch der Druck, dass sie Familienmitglieder nach Europa schicken, weil das haben sie einfach auf dem Fernseher, den europäischen Traum, und die sind davon abhängig. Davon zeugen eben auch die langen Schlangen vor den Geldtransferfilialen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, mehr zu diesen Menschen, Begegnungen, zu diesen Wanderbildern dann am 28. Februar. Jetzt hören wir noch einen Song. Reinhold, welchen hast du ausgewählt?
Ich habe ein schönes Lied mitgenommen von einer Grazer Reggae-Band. Millions of Dreads sind Touren auch schon immer quer durch Österreich. Signal heißt es.
In seiner Hütte, alles easy, alles friedlich, und der Frau zwei Kinder hat er mehr, in dem er taucht und nimmt sie von der Natur, was er zum Leben braucht. Es ist schon richtig, dass er sie so viele Sorgen macht. Es ist ja richtig, dass er betet und es Tag für Tag. Es ist ja richtig, dass er tut, was er tun mag. Deswegen geht's ihm gerade so gut, weil er tut, was er mag. Gibt's mal ein Zeichen, wenn ihr der Meinung seid, dass zu viele Leid tun.
Mann mit viel Geld. Drei Autos, Riesenvilla, es gibt fast nichts, es am Feld. Sauber macht sein Putz, Frauen kochen lust da. Der Gärtner schupft den Garten, ein Poolreiniger gibt's auch. Es ist schon richtig, dass er sich so vieles leisten kann. Es ist ihm wichtig, dass 5000 Freunde auf Facebook sind. Es ist auch richtig, dass viel gefeiert wird bei ihm daheim. Trotzdem sitzt er zwei Nacht lang, ganz allein vom Baum. Jetzt macht ein Zeichen, wenn ihr der Meinung seid, dass zu viele Leid hungern, zu viele Leid frieren, ey. Jetzt macht ein Zeichen, wenn ihr so denkt wie mir, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen verlieren. Jetzt macht ein Zeichen für Respekt auf der Welt, für Friede, Freiheit, Heiligkeit. Shut up the rich from getting rich, I got them destroying our nation. We say, and in and we have to build a foundation, make the world a better place for the next generation. Jetzt mal ein Zeichen, wenn ihr der Meinung seid, dass zu viele Leid hungern, zu viele Leid frieren, ey. Jetzt mal ein Zeichen, wenn ihr so denkt wie mir, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen verlieren. Jetzt mal ein Zeichen für Respekt auf der Welt, für Friede, Freiheit, High Grade.
Ja, wir haben ja viel gesprochen über einfaches Leben, über Reduktion unseres Ressourcenverbrauchs, all der Dinge, die wir brauchen. Dieses neue Leben im Einklang mit unserer Mitwelt, mit unseren Mitmenschen braucht, denke ich, einfach Aufbrüche. Es braucht Anstöße, dorthin zu kommen. Es braucht Transformation. So braucht, hast du auch diese Aufbrüche bei deiner Reise erlebt. Und was kannst du uns aus deinen Erfahrungen da mitgeben, um das neue Leben persönlich bei uns, die neue Welt zu gestalten?
Ja, also ich glaube, die Veränderung oder die Veränderungen, die jetzt notwendig sind in einer zukunftsfähigen Welt, die haben ein ganz starkes kulturelles Moment eben auch. Es wird nicht reichen, dass man Technologie erfinden, Energieeffizienz oder so, sondern es hat auch mit unseren Lebensstilen zu tun, wie wir leben. Veränderung hat mit Loslassen zu tun, damit man Platz schafft für Neues. Insofern ist meine Erfahrung, es fühlt sich zwar am Anfang ein bisschen ungewohnt an, gewohntes Terrain zu verlassen, aber erst dort, wo man sich unsicher fühlt, dort entstehen eigentlich erst die kreativen, lebendigen Dinge, weil da ist man als Mensch gefordert, als ganzer Mensch. In Marokko zum Beispiel, wie ich da reingegangen bin, habe ich gewusst, ich kann das, wenn das was werden soll, dann muss ich mich voll drauf einlassen und einfach mit vollem Herzen bei der Sache sein. Das übertrage ich jetzt da einmal zu uns her in ein neues Leben. Wandern ist natürlich kein massentauglicher Lebensstil. Temporär empfehle ich es jedem einmal zu versuchen, rauszugehen, den Kontakt mit der Natur zu suchen, aber es gibt viele Wege. Was wichtig ist, sie immer wieder zu fragen, was brauche ich wirklich, damit ich glücklich bin. Und das hört eigentlich nie auf, das hört bei mir jetzt nicht auf. Aber beim Wandern tue ich mir leichter, weil da bin ich weg von den Ablenkungen. Und dann geht es darum, die innere Stimme zu finden, zu hören, was will ich eigentlich, wofür bin ich da, wo soll es hingehen. Wir leben nicht ewig, Dinge sofort anzugehen, nicht aufschieben. Das war auch so, ich bin jetzt in einer Phase, in einer Lebensphase, wo ich das noch machen kann. Später, wenn ich Familie habe, dann ist das nicht mehr so leicht. Ein Kontrast war auch zu sehen eben im Vergleich zu Marokko, wie gut es uns geht hier. Mhm. Und spannend. Ich sehe einfach ganz starke Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten, wir da haben Ressourcen, um Dinge anzugehen. Ich spüre da jetzt ganz eine starke Verantwortung, mich da positiv einzubringen, weil ich eben die Verantwortung sehe gegenüber den Leuten in Afrika zum Beispiel, die diese Möglichkeiten einfach nicht haben und die auch andere Sorgen haben und die ja ihren Teil natürlich zur Lösung der Weltprobleme beitragen müssen, aber wir haben unseren Teil beizutragen. Ja, und vorher habe ich schon kurz erwähnt, Thema Vertrauen. Viele glauben ja, sie sind mit dem Wunsch nach einer neuen Welt sozusagen alleine. In Wirklichkeit ist es so, es gibt schon sehr viele, die in ähnlicher Weise denken und anfangen, sie kurz zu schließen, mit anderen Netzwerken aufzubauen. Es gibt sehr viele und es ist vielleicht schon eine kritische Masse, vielleicht ist heuer 2012 ja wirklich noch der Kipppunkt, wo dann ein Neues beginnen kann.
Ja, danke für diese Anregungen. Also so auf den Impuls der inneren Stimme hören, das ist wichtig für uns und das möchten wir auch im Zukunftsforum Windhoek immer wieder unterstützen. Und deshalb machen wir auch gemeinsam diese Veranstaltung am 28. Februar, wo uns der Reinhold Richtfeld...
Genau, Salzhof, 19.30 Uhr, mobilisiert eure ganze Familie samt Oma und es ist für jeden was dabei.
Genau, und wir werden euch dort noch viel mehr Inspirationen geben, um aufzubrechen in neue Welt, in eine zukunftsfähige, nachhaltige Leben.
Und auf jeden Fall wird es einmal ein schöner Abend.
Genau. Ja, und mehr dazu findet ihr auf unseren beiden Homepages www.zukunftsforum.cc
oder auf www.rütz.at, geschrieben rytz.at.
Ja, und jetzt zum Ausklang haben wir noch den letzten Titel und damit möchten wir uns auch verabschieden von der Sendung.
Das Ende der Beschwerde.
Danke fürs Zuhören und
ja, ich sage danke für die Einladung.
Danke, Reinhold.
Und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute nicht wären. Deinen Weg kann keiner kreuzen, deine Spuren verlieren sich bald. Einzig weiten ist all aus Tagen und Jahren. Ein weites All von Hebeln und Gestirn.
Energiegeladen.